Also wir haben jetzt von unseren Opfererfahrungen ein bisschen geredet, Uri. Wie sieht denn das? Also das sind unsere persönlichen Opfererfahrungen gewesen. Wie erlebst du denn die beiden Formen von unserer beruflichen Tätigkeit? Einerseits Strafverteidigung, andererseits Geschädigtenvertretung. Wie erlebst du das? Machst du nur das eine oder nur das andere? Lässt sich das vereinbaren miteinander oder wird man dann zwangsläufig schizophren?
Also ich fülle beide Rollen aus. Ich finde, es befruchtet sich gegenseitig. Aber das wird ja sehr kontrovers in unserer Berufsgattung diskutiert.
Es gibt natürlich Puristen, die sagen, ich mache nur Verteidigung. Und dann gibt es die klassische Opferanwalt. Mhm. Das gibt es auch. Ich denke auch, dass man eigentlich einen Mehrwert auch für einen selber bringt, wenn man ab und zu beide, oder wenn man beide Perspektiven sieht und beide Argumentationslinien auch immer wieder muss neu entwickeln und einbringen.
Oftmals ist es ja so, dass du die Gegenseite musst auffangen musst. Also ein gutes Plädoyer ist ja das, dass du dann eine Replik, Duplik gar nicht mehr nötig hast, weil du schon antizipieren kannst, was kommt. Also ich sage eigentlich meinen Klienten immer, wenn ich in der Replik oder Duplik Anlass habe, um nochmal eine Stunde zu reden, dann war also mein Plädoyer nicht besonders gut gewesen, weil dann habe ich einfach gewisse Sachen wahrscheinlich nicht gesehen. Ja. Außer man hat es bewusst zurückgehalten, im Sinn von, ich würde jetzt nicht darauf hinweisen, dass allenfalls dort ein Schwachpunkt wäre und man müsste mehr dazu sagen. Mal schauen, ob die Gegenseite das auch so sieht und wenn es dann kommt, erst mit der Antwort kommst.
Ich fühle mich grundsätzlich wohler als Strafverteidiger. Es ist noch schwierig, das Gefühl genau zu lokalisieren und wo das herkommt. Ich finde häufig die Rolle als Geschädigtenvertreter recht anspruchsvoll, weil man einerseits ein bisschen der Bittsteller ist gegenüber der Strafverfolgungsbehörde.
Ja, man ist auch in so einer Zweiterstellung. Eigentlich ist ja eigentlich der Staatsanwalt, wo
ich habe Verfahrensleitung, ja. Oder? Und entscheidet, wenn was passiert oder eben auch, dass eben mal nichts passiert.
Also ich habe erstaunlicherweise mehr Konflikt mit den Staatsanwaltschaften, wenn ich geschädigter Vertreter bin. Weil dann habe ich einen höheren Anspruch und habe ganz viele Wünsche. Und als Verteidiger ist ja meistens das Gegenteil der Fall.
Als Verteidiger ist man häufig einfach froh, wenn nichts passiert.
Ja. Und gerade wenn du eben sonst Strafverteidiger bist und denkst, gut, ich als Verteidiger würde jetzt in die und die Kerbe stoßen, dann möchtest du einfach, dass das wirklich wasserfest ermittelt wird. Und dann hast du eben dann die Wünsche.
Das ist sicher einer von den Aspekten. Ein anderer wichtiger, denke ich, die Anspruchshaltung der Klienten, wenn man geschädigte Vertretung macht. Das kann man den Klienten überhaupt nicht übernehmen, aber sie versprechen sich häufig ein bisschen mehr von einem Strafverfahren, als dann das Strafverfahren überhaupt leisten kann. Angefangen mit den zeitlichen Komponenten, dass es einfach dann häufig mal ein halbes Jahr geht, bis etwas passiert, nachdem man die Strafanzeige eingereicht hat. Das ist mal das eine.
Und die ganze psychische Belastung. Also da, wenn du Opfer von einem Gewaltdelikt bist, dann und das ist ein gröberes. Da laufst du ja unter Umständen völlig im Leeren. Da verlierst du dich völlig. Also was das mit Opfern macht, ist krass.
Ja, das ist so.
Die verlieren jeden Boden unter den Füßen.
Und das ist dann sicher auch für uns ein Challenge, oder? Um die Leute abholen, diesbezüglich, um sie bei der Stange zu behalten, auch über einen längeren Zeitraum, um sie immer wieder darauf vorzubereiten, dass wieder schmerzhafte Termine stattfinden, wo alles wieder aufgerollt wird, wo man wieder muss von A bis Z erzählen, was passiert ist, wo man wieder konfrontiert wird mit einem Täter möglicherweise. Ich denke, das ist schon nicht ganz einfach.
Das führt mich jetzt zur Frage, würdest du, wenn du Opfer wärst, würdest du Anzeige machen?
Also ich habe es gemacht.
Oder? Aber das war vor 15 Jahren. Da bist du wahrscheinlich ganz am Anfang von deiner Karriere gestanden.
Ich bin vielleicht, ja, das war tatsächlich noch, ich glaube sogar möglicherweise sogar noch im Studium gewesen, oder vielleicht ist es auch kurz nach dem Studium gewesen, aber ich bin noch nicht ausgebildeter Anwalt gewesen, auf jeden Fall. Es kann schon sein, dass ich ein Stück weit desillusioniert bin. Das ist möglich, ja. Dass ich mir das zweimal würde überlegen würde, ob sich das wirklich lohnt.
Also ich hatte gerade letztens einen Fall von einem Sexualdelikt. Und du wirst ja dann damit als Anwalt konfrontiert. Macht man Anzeige, macht man nicht, in welcher Form. Und ich bin eigentlich auch, also wenn man dann den Leuten, also ich finde es einfach wichtig, dass man dann als Anwalt den Leuten klar aufzeigt, was das auch bedeutet. Und eben, was sind die Möglichkeiten, die dann hinten raus schauen?
Also ich denke, wenn man geschädigte Vertretung macht in einem klassischen Vier-Augen-Delikt, wo es keine, sag jetzt mal, objektive Beweismittel gibt im Sinne von Verletzungen vielleicht oder könnte da irgendwelche Chatnachrichten geben oder so etwas. Wenn es das gibt, ist es einfacher, wenn es wirklich nur Aussage gegen Aussage ist, häufig ja dann hat etwas stattgefunden in einer Art in einer richtigen Beziehung oder in einer Sexbeziehung, wie auch immer. Und in diesen Konstellationen ist es ja dann häufig so, dass die Geschädigten, meistens Frauen, dann sagen, ja, es ist das und das passiert. Und das ist aber gegen meinen Willen erfolgt. Also es ist dann häufig nicht unbedingt bestritten, dass es irgendwie einen sexuellen Kontakt gegeben hat. Aber die Frage war, ob der gegen den Willen von der Frau oder unter Androhung von Gewalt oder wie auch immer wirklich stattgefunden hat. Und wenn es da keinen objektiven Beweis gibt, ist halt eben die Beweisführung für die Staatsanwaltschaft sehr, sehr schwierig. Und es kommt jetzt aus meiner Erfahrung wahrscheinlich in mehr als der Hälfte der Fälle zu einem Freispruch, wenn die Aussagen von beiden involvierten Parteien nicht völlig in die falsche Richtung gehen und nicht völlig unglaubhaft sind oder die Person nicht völlig unglaubwürdig ist. Also man muss eigentlich in dem Sinn bereits ganz am Anfang, wenn eine potenzielle Geschädigte zu einem kommt, Expectation Management machen und sagen, schauen Sie, es kann gut sein, also die Chance ist hoch, dass das Verfahren eröffnet wird, dass eine Untersuchung geführt wird, dass der Fall sogar vor Gericht landet, das ist alles sehr gut möglich. Aber dass es dann einen Freispruch gibt, ist fast schon wahrscheinlich oder ist sehr häufig der Fall. Und ich glaube, mit dieser Möglichkeit muss eine geschädigte Person relativ früh konfrontiert werden, weil sonst geht noch mehr Welt zusammen, wenn es dann so weit kommt.
Ich weiss nicht, ob ich mit dem jetzt ganz... Natürlich muss man klar aufklären und zu dem gehört auch die Erfolgsaussichten. Mir ist vorher eher darum gegangen, dass es wichtig ist, dass man eben die Person selber entscheiden lässt und nicht die eigene Meinung, die zu etwas überredet oder die eigene Meinung ihr versucht aufzudrücken.
Das ist ja grundsätzlich, glaube ich, bei uns, ich glaube, ich kann auch für dich reden, das Credo. Wir empfehlen unseren Klienten grundsätzlich ein Vorgehen A oder B. Und manchmal sprechen wir die Empfehlung ein bisschen bestimmter aus, manchmal ein bisschen offener. Aber mir ist eigentlich wichtig, dass meine Klienten am Schluss die Entscheidung selber fällen, was sie machen. Sonst, wenn wir zu viele Entscheidungen selber treffen, dann setzen wir uns an einem zu grossen Risiko aus, dass es dann am Schluss heißt, dass wir allem die Schuld sagen. Gleichzeitig möchte ich mich selber gerade ein bisschen relativieren. Ich sehe, dass du ein bisschen die Stirn runzelst. Du hast völlig recht. Die Klienten kommen ja eigentlich auch zu uns, dass wir ihnen ein bisschen etwas abnehmen. Also gerade gewisse Entscheidungen, wenn sie auch ein bisschen in unsere Hand legen. Also das ist einfach letztlich ein Gratwanderer. Aber ich glaube, die Optionen muss man den Klienten gleich immer aufzeigen. Und man muss sie noch immer durch abholen. Man muss versuchen, rauszuhören, wo geht die Tendenz an beim Klienten. Und vielleicht kann man dann noch ein bisschen einen Schub geben, dass er dann aus unserer Sicht in die richtige Richtung geht. Aber dass man einfach so selber entscheidet, das ist in den meisten Fällen ist das keine Option.
Du, Pedi, ich glaube, das ist ein ganz weites Feld, wie der Fontane sagen würde. Und wir müssen einen konkreten Fall diskutieren. Ich meine, so abstrakt lässt sich das Problem gar nicht lösen.
Nein, das ist so.
Aber dass wir nochmal zurückkommen auf unseren Rechtsanwalt, der hier auf dem Heimweg überfallen worden ist und am Schluss selber verurteilt wird. Was man muss sagen, es ist einfach das Fingerspitzengefühl. Also ich, oder wenn da Polizeieinsätze einmal aus dem Ruder laufen, ich habe oftmals das Gefühl, natürlich, die Polizei ist hinaus dann die stärker und hat auch überhaupt durch ihre institutionelle Kenntnis, also wenn sie rapportieren, Gewalt und Treue gegen Polizisten, dann gewinnen sie 95% der Fälle. Würdest du das auch so sagen? Aber ich wollte nur sagen, wenn es aus dem Ruder läuft, dann liegt es meistens an allen Beteiligten. Und eben, es ist dann, sei es auch nur so etwas Kleines, wie wir zwei erlebt haben, zwei falsche Fragen. Und wenn du in einer Ausnahmesituation bist, reagierst du dann vielleicht nicht adäquat. Und plötzlich läuft eine Situation aus dem Ruder, wo eigentlich beide nicht wollen.
Natürlich. Also wahrscheinlich sind da auch gerade die beiden richtigen Anführungszeichen aufeinanderprallt. Vielleicht ein bisschen eine forsche Polizistin, die ihren Job gerade ein bisschen gar ernst nimmt. Dass sie gerade alle möglichen Daten, die noch im Raum stehen, abklärt. Und zwar gerade sofort. Und dann vielleicht gerade ein bisschen sehr selbstbewusster Anwalt, der jetzt auch nicht gerade per se gerade sofort einsichtig ist. Und dann die Extremsituation, also insbesondere für den Anwalt, ich glaube, das kann man nicht genug betonen, für den ist das wahrscheinlich eine Extremsituation gewesen. Mir ist zum Glück noch nie passiert, aber ich kann mir vorstellen, eine Pistole am Kopf, das ist der Moment, wo einem das ganze Leben durch den Kopf geht. Und dass man dort etwas sensibler reagiert auf eine kritische Frage von einer Polizistin, das kann gut sein. Aber nochmal, das rechtfertigt natürlich nicht seine Reaktion, aber erklärt sie vielleicht ein Stück weit.
Ja, ich finde, das Gericht hat das salomonisch gelöst, schlussendlich. Also erklärt es mit der Ausnahmesituation, also immer gemäss NZZ, sagt, also es hat schon ein bisschen ein Fingerspitzengefühl auch bei der Polizei gemangelt, aber eben nichtsdestotrotz liegt, ist er wegen dem Fahrer im fahrunfähigen Zustand ist er dann verurteilt worden.
Was ich schon zwei, dreimal das Gefühl hatte, ist, dass von Seiten der Polizei relativ schnell so Anzeigen kommen wegen Drohung und Beschimpfungen.
Und das ist, glaube ich, eine interne Weisung.
Das ist eine interne Weisung. Da unterscheiden sich, glaube ich, die beiden Polizeikorps auf dem Platz Zürich auch voneinander. Aber klar, es ist ein schwieriger Job und man muss die Polizisten so gut wie möglich schützen vor allen möglichen Übergriffen, die es gibt. Aber zu diesem Job gehört halt schon auch ein bisschen dazu, dass man vielleicht mal ein falsches Wort hört. Also wenn sie jetzt als Bitch und Beri bezeichnet wird, was jetzt da offenbar der Fall war, dann ist das unschön. Aber das fände ich jetzt nicht eine Rechtfertigung für ein Strafverfahren. Hingegen, dass er ihr dann androht, dass er sie schlägt, das ist klar, das ist dann eine Grenzüberschreitung und das muss auch verfolgt werden.